Einen wunderbaren guten Tag. Hier ist Olli D. vom Podcast Talking Basketball. Und ja, er hat kein Fußballfieber mehr. Ist alles vorbei. Wir können uns wieder auf Grundsätzliches konzentrieren. Stefan Koch, ich grüße dich.
Schönen guten Morgen, Olli.
Alles gut bei dir? Was macht der Sommer?
Der Sommer ist der Sommer. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, vor 30, 40 Jahren war mir es extrem wichtig, wie das Wetter im Sommer ist. Mittlerweile wird man älter und die Hitze macht mir mehr zu schaffen als früher. Früher konnte es nicht heiß genug sein.
Heiß wird aber der Podcast heute. Eine wunderbare Überleitung, denn wir haben heute, wie er sich selber tituliert, einen Basketball-Junkie.
Ja, wir haben jemanden, der für mich ganz persönlich zu den offensten, angenehmsten und freundlichsten Menschen im deutschen Basketball gehört. Und deswegen freue ich mich riesig, dass er bei uns zu Gast ist. Wir haben jemanden, das hatten wir auch schon hier und da mal, der eine beeindruckende Spielerkarriere hingelegt hat und jetzt auf dem Weg ist, Gleiches in der Rolle des Coaches zu machen.
Das wird spannend, denn da gibt es eine ganz neue Aufgabe. Da wollen wir mal in sein Köpfchen reingucken, was da so alles sich so tut. Denn, ne? Ist ja alles nicht so leicht, wenn man was Neues macht.
Nein. Nein. Und er macht eigentlich nur bedingt etwas Neues. Denn er ist jetzt von der Assistant-Coach-Stelle auf die Head-Coach-Stelle gewechselt. Aber er war auch schon ein erfolgreicher Head-Coach im Jugendbereich, sehr erfolgreich sogar. Und war jetzt die letzten Jahre lange Zeit Assistant-Coach in der Bundesliga und einer der Assistant-Coaches, wo du immer gewartet hast, wann macht er den nächsten Schritt, wo immer spekuliert wurde, das ist einer für eine Headcoach-Stelle.
Und wir hatten letztens jemanden, der fast 75 wurde und man hat über eine Legende geredet und auch er, viel, viel jünger, halb so alt, sagt man auch, er ist eine Legende.
Also wenn du die Ehre erfährst, dass dein Trikot retired wird, dann bist du das.
Dann stell doch die Frage aller Fragen.
Ich stelle die Frage aller Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, den habe ich, ja.
Den musst du uns auch verraten.
Den muss ich euch verraten. Marty.
Okay. Und jetzt darfst du deinen vollen Namen sagen.
Mein Name ist David McCray.
Stopp, deinen vollen Namen.
David Marty McCray.
David Marty McCray. David, herzlich willkommen.
Dankeschön, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Der Basketball-Junkie.
Ja.
Du lebst 24/7 Basketball?
Ja, im Moment schon, ja. Muss man echt sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall Basketball-Junkie. Meine Familie sind auch alle Basketball-verrückt. Von daher, selbst wenn ich in den Familienalltag verschwinde und mich ein bisschen abschalten will, auch dann ist Basketball sehr präsent, weil mein Sohn Basketball spielt, meine Tochter Basketball spielt, meine Frau früher ein bisschen Basketball gespielt hat. Von daher sind wir eine komplette Basketball-Familie und Basketball ist bei uns eigentlich immer irgendwie ein Thema oder irgendwie präsent. Ja.
Du hast jetzt mit deiner Familie angefangen.
Ja.
Deine Frau.
Ja.
Ihr habt euch kennengelernt auf einem Basketballcamp. Ja. Da warst du 14 und sie war 12.
Richtig.
Und die hat sich sofort in dich verknallt.
So ja? Sieht's aus, ja.
Und dann habt ihr euch so ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja.
Und dann habt ihr euch wieder getroffen und seid irgendwann ein Paar geworden. Das klingt ja wie in einer Hollywood-Schmonzette. Anders kann man es ja gar nicht sagen.
Ja.
Du warst am Anfang, als ihr euch da getroffen habt, so ganz jung, nicht in sie verknallt. Wann warst du denn das erste Mal dann richtig in sie verliebt?
Boah, das ist, ich habe immer gewusst irgendwie, also wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren dann so ein, zwei Jahre, aber dann hatten wir immer wieder ein bisschen Kontakt und waren sehr gut befreundet. Ich habe immer gewusst, dass es, glaube ich, irgendwann daraus hinauslaufen wird, dass das so, so die Frau fürs Leben ist, für mich. Wir hatten relativ früh immer eine Connection, so wir haben uns sehr gut verstanden immer. Ich konnte ihr immer alles anvertrauen, konnte immer mit ihr über alles sprechen. Deswegen, da wusste ich schon irgendwie so ein bisschen, dass es sich so in die Richtung entwickelt. Aber wir waren noch sehr, sehr jung und da war das noch ein bisschen zu früh, das so ein bisschen fester zu machen. Ja. Und dann musste ich mich ein bisschen ausleben erstmal, bevor, bevor ich dann mich zu ihr committed habe. Ja. Aber dann, seitdem, nie wieder zurückgeschaut und auch glücklich seitdem. Ja.
Okay. 2001. Als du deine Frau das erste Mal getroffen hast, warst du schon Basketballer. Aber eigentlich war ja deine große Leidenschaft Breakdance gewesen.
Ja.
Erzähl uns mal davon.
Ja, ich habe tatsächlich früher, ich habe auch Fußball gespielt eine Zeit lang, nebenbei, aber wir hatten nicht, mein Bruder sind damals bei uns in der Nachbar, bei uns in der Stadt in Speyer, war damals eine sehr, sehr gute Breakdance-Crew. Second Flute hießen die, die waren damals auch bei in Deutschland beim Battle of the Year und sowas. Und es war so die Attraktion der Stadt, ja. Und wir haben die Jungs halt ab und zu gesehen, so wie die mit ihrem PVC über der Schulter, mit der Boombox durch die Stadt gelaufen sind, den PVC hingelegt haben und getanzt haben. Und wir waren da irgendwie voll begeistert von, mein Bruder und ich, und haben dann gesagt, ey, wir wollen das auch machen. Ja, und dann haben wir so ein bisschen so Anschluss gefunden zu dieser Crew und die hatten so eine Crew mit jüngeren Leuten, die so irgendwie hochgezogen haben und immer wieder denen auch Sachen beigebracht haben. Und da waren wir auch dabei und dann haben wir wirklich eine Zeit lang wirklich, ich und mein Bruder, wirklich sehr aktiv Breakdance gemacht. Ja, und es war auch eine coole Zeit, muss man sagen, weil wir waren dann auch mit PVC auf der Schulter und Boombox in der Hand unterwegs und sind von Platz zu Platz gelaufen und haben da unseren Boden hingelegt und haben angefangen zu tanzen. Ja, das war wirklich, wirklich eine schöne Zeit und da erinnere ich mich gerne zurück auf jeden Fall.
Kannst du das noch?
Ja, ein bisschen tatsächlich. Ich mache manchmal ein bisschen Blödsinn mit den Kindern, wenn Musik angemacht wird und dann packe ich ein paar Moves auf. Also alles, was oben ist, also nicht auf dem Boden muss, ist alles noch vorhanden, alles noch gut. Ja, aber sobald dann irgendwie eine Windmühle oder irgendwie sowas, das wird dann sehr, sehr schwierig, ja, wird problematisch.
Stefan, kannst du eine Windmühle?
Ja, so wie Don Quixote, ich kann da reinreiten und die imaginär attackieren, ja, aber ich kann keine Windmühle. Du bist ja jetzt in Crailsheim und da
Ja.
kann man ja eine richtige Tanzbattle machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Boggy serbischer Jugendmeister in den lateinamerikanischen Tänzen war. Und dann könnte man doch eigentlich in der Vieh-Auktionshalle eine Riesennummer machen. Cha-Cha-Cha, Bogdan Radosavljevic gegen die beste Windmühle der Welt, David McRae. Was hältst du
Okay.
davon?
Ey, es wäre auf jeden Fall lustig, würde ich sagen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wer noch weniger Tanzqualitäten von der Vergangenheit hat, ob Boggy noch so fresh ist mit seinen Lateintänzen oder ob ich noch so fresh bin mit dem Breakdance, ja. In unserer höchsten Zeit wäre es wahrscheinlich angenehm für Zuschauer gewesen. Jetzt wäre das, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber amüsant, würde ich sagen.
Kleiner Sidekick, Breakdance ist zum ersten Mal olympisch. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich
Wirklich?
eine olympische Sportart, ja.
Oh wow, geil.
In Paris jetzt.
Cool.
Wirst
Hättest
du
du
gucken?
ein bisschen mehr
Wirst du dir
gemacht?
Breakdance anschauen?
Ey, wahrscheinlich jetzt ganz im Ernst, jetzt sage ich es, weit werde ich ein bisschen reinschauen, auf jeden Fall.
Ja, hättest du es noch ein bisschen intensiver gemacht, könntest du jetzt bei Paris sein und
Nee, so gut war ich nicht. Muss
Breakdance.
man ganz ehrlich sagen, ich war okay, ich war jetzt nicht eine Katastrophe, aber so gut, dass ich olympisch jetzt bei Olympia dabei gewesen wäre, war ich ganz sicherlich nicht. Ne?
Wie wichtig ist für dich heute noch Musik? Wir haben eben über Basketball geredet, 24/7, Junkie.
Ja.
Jetzt hast du über Breakdance geredet. Wie wichtig ist für dich Musik?
Sehr wichtig. Ich höre sehr, sehr viel Musik vorm Spiel. Auch wenn ich Videoarbeiten mache oder so, das höre ich manchmal Musik. Ich gehe viel spazieren, um ein bisschen so den Kopf frei zu bekommen. Und da ist Musik auch immer präsent und immer Kopfhörer auf. Also Musik ist sehr, sehr wichtig für mich, um abzuschalten. Ich verbinde mit Musik auch immer Erinnerungen. Ja? Wenn ich dann irgendwelche Lieder höre, die ich früher gern gehört habe, dann werde ich irgendwie immer zurück in die Zeit versetzt, wo ich damals war. Und kann ein bisschen abschalten. Das ist immer sehr, sehr schön. Also sehr, sehr präsent für mich. Ja.
Hast du so ein Lied deines Lebens?
Lied meines Lebens. Boah, das ist schwierig. Nee, eigentlich nicht. Ich habe viele Lieder, die, wie ich gesagt habe, die mich an irgendwie an Sachen erinnern, an Momente erinnern. Aber jetzt, dass ich sage, ein Lied, das so mein Lieblingslied ist, absolutes Lieblingslied, was war immer irgendwie Liedlein meines Lebens, das habe ich jetzt nicht unbedingt. Nein.
Was hat dir Basketball gegeben, dass es deine Sportart wurde, was dir Tanzen nicht gegeben hat?
Boah, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich hatte so viel Talent im Basketball und so Anschluss zu den Menschen, die ich da kennengelernt habe, dass mich das komplett eingesogen hat. Ja? Als ich damals mit Basketball angefangen habe, ich habe mich da so willkommen gefühlt und so zu einer Gruppe zugehörig gefühlt, zu einer Mannschaft dazugehörig gefühlt, dass es für mich irgendwie, ich war da komplett gefangen drin. Ja? Ich war dann komplett begeistert davon und wollte eigentlich auch nichts anderes mehr machen. Obwohl es ja beim Tanzen auch so ist, wir waren eine Crew, wir waren wirklich Freunde und alles. Aber das war irgendwie anders. Ne? Ich habe da so eine Verbindung gefühlt für die ganzen Leute, die Basketball gespielt haben, mit denen ich dann trainiert habe und dann auch, wie gesagt, mein bester Freund dann wurde, mit dem ich dann immer nur Basketball gespielt habe und nur Basketball gemacht habe. Und das hat mich so, so aufgesogen und so eingefangen. Und dann habe ich mich auch komplett in die Sportart verliebt und das ist heute immer noch so, ja.
Was beim Tanzen erwähnt, dass du mit deinem Bruder unterwegs warst. So, ja. Dein Bruder ist heute auch Trainer, ja. Aber in einer anderen Sportart, im American Football. Und er war sogar Nationalspieler im American Football. Ja. Warum hat dich das nie gereizt?
Das ist eine witzige Geschichte eigentlich. Mein Bruder hat vor mir angefangen, Basketball zu spielen. Wir haben damals in der Basketball-AG zusammen angefangen so, und mein Bruder war besser wie ich im Basketball. Ja, wir wurden dann eingeladen, zum Verein hier zu gehen, zum Basketballcamp, und dann waren wir sowieso, und nach dem Basketballcamp wollten die uns dann natürlich im Verein haben, beim TSV Speyer damals. Und mein Bruder und ich sind dann hingegangen und waren total begeistert. Wenn mein Bruder kennt und wenn er ihn mal gesehen hat, sieht, dass er ein sehr kräftiger Mensch ist, ne? Sehr körperlich sehr stark und sehr breit, und er hatte dann relativ früh Knieprobleme bekommen und durfte kein Basketball mehr spielen, weil die gesagt haben, der harte Untergrund, der Boden ist nicht gut für seine Knie und er wird extrem Probleme bekommen. Er war dann sehr enttäuscht, hat dann eine neue Sportart für sich gesucht und hat dann Football gefunden und ist da auch dann komplett aufgegangen und komplette Leidenschaft, hat sich da komplett wieder gesehen, wieder gespiegelt gesehen, und das war, dann war es um ihn geschehen, ja. So wie es bei mir um Basketball geschehen war, war es dann bei ihm um Football geschehen, ja. Und dann hatten wir beide so unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft gefunden. Und es war aber das erste Mal für uns beide, dass wir so, der eine geht in die Richtung und der andere geht in die Richtung, ne? Weil davor haben wir immer alles zusammen gemacht. Man muss dazu sagen, wir sind 10 Monate auseinander. Wir sind im gleichen Jahr geboren. Mein bester Freund. Wir sind sehr, sehr eng. Passt kein Blatt dazwischen, auch heute noch. Von daher war das dann schon wirklich ein bisschen seltsam, dass ich dann das erste Mal irgendwo war, wo er nicht war. Ne? Aber so ist das halt. Ne? Also irgendwann entwickelt man sich weiter, und er hat dann die Leidenschaft im Football gefunden und nicht im Basketball. Ne?
Wobei ich mich gerade frage, ist denn Football für die Knie gesünder als im Basketball?
Ja, das Rennen und ist auf dem Gras passiert und ist weniger Richtungswechsel sozusagen und weniger. Natürlich ist es gefährlicher durch die Hits, die man bekommt, ja. Aber einfach nur auf Gelenk schonen, da ist es, denke ich, schon so, wie ich das verstanden habe. Weniger Sprünge, weniger Richtungswechsel, von daher war das schon gelenkfreundlicher, ja.
Dein Bruder spielt American Football oder hat gespielt? Oder ist da,
hat gespielt, ist jetzt Trainer,
ist, ja. Ist da zu Hause in dieser Sportart. Ja. Wie weit öffnest du dich für deine Trainingsarbeit, für andere Sportarten? Interessiert dich das, was woanders passiert?
Ungemein.
Guckst du beim Fußball, guckst du beim Football, guckst du ganz was anderes, Trainingslehre?
Ich gucke mir alles an. Ich bin nicht nur, also Basketball-Junkie, klar, aber ich bin auch Sport-Junkie generell. Ich schaue, bin sehr, sehr sportbegeistert. Ich liebe Sport. Ich schaue sehr viel Sport. Wenn ich Fernsehen schaue, was ich selten tue, dann schaue ich Sport. Und natürlich bin ich auch im Austausch mit meinem Bruder. Football ist für mich, glaube ich, sogar mittlerweile die zweite Sportart, die ich am liebsten schaue. Ich schaue sehr gerne American Football. Ich schaue auch gern Fußball, ich schaue auch gern Tennis. Wie gesagt, ich schaue mir auch Schwimmen an. Ich bin wirklich für alles irgendwie zu begeistern, was mit Sport ist. Ich liebe Competition, ja, und dann Wettbewerb und sowas ist immer schön und immer. Aber ich bin sehr im Austausch mit meinem Bruder, oft, ja. Beim Football ist es ja nochmal extremer, ne? Da sind 60 Spieler in einer Mannschaft, ja. Das ist, das ist eine Riesenaufgabe da. Was da auch immer interessant ist, so, dass sie halt für jeden Bereich so ihre eigenen Trainer haben, ne? Da gibt es einen Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, und dann gibt es auch noch Position Coaches, ja, da gibt es noch einen Trainer, der nur für die Linebacker zuständig ist, da gibt es einen Coach, der nur für die Quarterbacks zuständig ist, und für die Receiver und so weiter. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Coaches, natürlich auch, weil es viel, viel, viel mehr Spieler gibt, aber das ist da wirklich sehr interessant, und auch, wie das strukturiert wird und gegliedert wird und alles, ist wirklich interessant, und da holt man sich schon immer Ideen, und da bin ich auf jeden Fall im Austausch mit meinem Bruder. Mhm.
Und auch von den anderen Sportarten, von den anderen Trainern, gibt es irgendwie so...
Ja, ich schaue mir auch immer diese Fußball-Dokumentationen an, die es gibt, ja. Von Pep Guardiola habe ich ein bisschen was gesehen, von Jürgen Klopp natürlich auch. Bin da auf jeden Fall auch begeistert von. Ich glaube, generell von Trainern, ja. Egal, was für ein Sport es ist, wir probieren alle irgendwie das Gleiche am Ende des Tages, ja. Die Taktik ist ein bisschen anders, oder was man beibringt, ist ein bisschen anders, aber die Message, die man sendet an die Mannschaft und wie man das vorlebt und wie man das machen möchte, wir sind alle Führungspersönlichkeiten. Da sind sehr, sehr viele Parallelen von dem allen, und da kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen, und ich bin immer lehrbegierig und möchte lernen und möchte was Neues erfahren. Von daher bin ich da sehr, sehr offen und schaue mir alles an, was ich mir irgendwie anschauen kann, was mit Trainern und Mannschaften und Teamsport zu tun hat, ja.
So, jetzt wollen wir mal zurückgehen zu deiner Karriere. Ja. Du hast selbst gesagt, in Speyer bist du groß geworden, dann hast du in Kaiserslautern gespielt und in Karlsruhe, das ist so ein bisschen um die Ecke im Dunstkreis von Speyer. Hat dir das so ein bisschen Sicherheit gegeben, oder auch anders gefragt, wärst du länger in Karlsruhe geblieben, wenn ihr nicht abgestiegen wärt?
Kann ich gar nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Sicherheit war hauptsächlich war das, weil ich in der Schule noch war. Ne? Das muss man natürlich sagen. Ich war in der Schule zu der Zeit. Ich war relativ früh schon, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Liga in Kaiserslautern und dann auch in der Bundesliga. Da war ich aber noch 16, 17 Jahre alt. Ne? Das heißt, ich war noch jung. Ich musste noch zur Schule. Und ich wollte zu der Zeit auch nicht von meiner Mama weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen. War ein bisschen
Verständlich,
Mama-Kind zu der Zeit, was auch in Ordnung war. Aber nee, ja, ich wollte einfach in der Schule trotzdem irgendwie präsent sein und da sein und natürlich aber auch trotzdem meinen Traum verwirklichen, Basketballprofi zu werden. Ja, und das war damals, Gott sei Dank haben mir Speyer da auch sehr geholfen und durfte überall mit Doppellizenz spielen, dass ich noch in Speyer Regionalliga spielen konnte und auch wirklich viel Spielpraxis sammeln konnte und dann aber auch mit den Bundesligisten trainieren, was sehr, sehr wichtig für meine Entwicklung war. Ja. Und ja, deswegen hat es damals noch so gepasst, aber wenn das dann irgendwann so gewesen wäre, dass ich das irgendwie überschritten hätte oder ich irgendwie gefühlt hätte, das nächste Level irgendwie angehen zu müssen, dann hätte ich das auch gemacht und wäre auch woanders hingewechselt, auf jeden Fall, ohne dass Karlsruhe abgestiegen wäre oder nicht.
du hast ja gesagt, wie früh du schon auch dann bei den großen Mannschaften mittrainiert hast, wie früh du auch schon in Kaiserslautern in der zweiten Liga warst.
Ja.
Erstligadebüt mit 18. Welche Karriere hast du dir zu diesem Zeitpunkt in deinen Köpfen, oder nicht in deinen Köpfen, du hast ja nur einen, in deinen Kopf ausgemalt?
Also früher hat man natürlich geträumt, ne, dass man irgendwie es schafft, in die NBA zu kommen oder dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwie in den Dunstkreis von der NBA zu kommen oder sowas. Ja, alle, jeder. Natürlich wurde es dann auch relativ früh, wurde man dann auch vor veränderte Tatsachen gestellt und hat gemerkt, ey, so gut bin ich da leider nicht. Ja. aber ich hatte immer so den Traum, unbedingt Basketball spielen zu wollen, ja, und unbedingt Basketball als meinen Beruf haben zu wollen, ja. Ich wollte unbedingt Profi werden. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, ich hole alles aus mir raus, so viel ich kann. Ich gebe alles, was ich kann. Und wo auch immer die Reise dann hingeht, die nehme ich mit. Für mich war relativ früh klar, dass ich nichts anderes machen möchte. Und für mich war dann auch relativ früh klar, dass ich gesagt habe, ey, ich gehe den harten Weg. Ich glaube, Stefan, du erinnerst dich auch noch an die Zeit, als ich damals ein junger Spieler war, gab es keine deutschen Regeln, ja.
Ja.
Heißt, da waren teilweise zwei deutsche Spieler im Kader und der Rest waren Ausländer. Ja? Das heißt, wenn du da einer von den wenigen Deutschen im Kader warst, dann warst du schon ein sehr guter deutscher Spieler. Ja?
Das warst du ja auch.
Ja, und es war, wie gesagt, es war nicht einfach. Man hat nichts geschenkt bekommen, man musste sich alles erarbeiten, erkämpfen und irgendwie auch wirklich, also man hat wirklich nicht einfach so bekommen, ey, es gibt sechs deutsche Spots, du hast einen. Es war so, ey, bist du gut genug? Dann ja, wenn nicht, dann keine Chance. Ne? Und deswegen war das dann wirklich, wirklich tough. Aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich und auch auf den Weg, den ich hatte dann, da ich mich da trotzdem durchgesetzt habe und trotzdem dann geschafft habe, Bundesliga-Profi zu werden. Ja? Und trotzdem dann, wie du gesagt hast, schon eine lange Karriere gehabt zu haben in der Bundesliga.
Hast du noch Erinnerungen an dein erstes Spiel? Stefan hat es gesagt, Debüt mit 17, 26. Dezember 2007. Wenn du da so
Ich
zurückguckst.
wurde kurz eingewechselt am Ende des Spiels, ja. Das kann ich noch, das weiß ich noch ganz genau, aber ich war nervös natürlich, habe mich gefreut. Aber ja, viel mehr war da nicht. Es waren ein paar Sekunden zu der Zeit. Ja.
Ja, aber auch für dich selber, wo du dann, auch wenn es nur ein paar Sekunden war und das Spiel war zu Ende, wo du gemerkt hast, mein Traum ist jetzt gerade in Erfüllung gegangen.
Das
Ich
war eher so, ich muss sagen, das war eher so, als ich meine ersten Punkte gemacht habe, oder das erste Mal so ein bisschen länger auf dem Feld war. Ne? Dass das für mich so war, so okay, wo ich dann auch gemerkt habe: so, ey, eigentlich kann ich hier spielen. Ich bin eigentlich, denke ich, bin gut genug, um hier spielen zu können. Natürlich muss ich noch an ein paar Sachen arbeiten, um irgendwie das zu konstant zu zeigen. Aber ich denke, ich habe das Niveau, um hier zu spielen. Ne? Und das war dann, glaube ich, so der Punkt, wo ich so war, so, okay, geil, jetzt bin ich so ein bisschen endlich da, wo ich hin wollte immer. Aber trotzdem war ich hungrig und wollte dann noch mehr. Ja, das war immer auch so ein bisschen, das beschreibt mich immer auch ganz gut. Ich will immer ein bisschen mehr oder immer ein bisschen mehr aus mir rausholen. Und ein bisschen, das war immer so mein Antrieb für alles. Ja.
Gab es in deinem Umfeld Zweifler und hattest du einen Plan B?
Plan B hatte ich nicht wirklich, muss ich echt sagen. Natürlich habe ich Schule zu Ende gemacht, wie jeder andere auch. Aber ich habe immer relativ früh gewusst, was ich machen möchte. Und habe auch gesagt, so, ey, für mich gibt es nur Basketball und ich möchte das unbedingt machen und ich schaffe das. Ja, und ich muss sagen, dass meine Familie, also mein Bruder, meine Mutter, auch meine Großeltern und auch Freunde immer mich unterstützt haben und immer an mein Talent geglaubt haben und auch immer zu mir gesagt haben, ich soll das machen. Meine Mutter hat mir natürlich so ein Zeitfenster gesetzt, so, ey, wenn du es in der Zeit nicht schaffst, musst du was anderes machen. Meine Oma sagt heute noch manchmal zu mir, hätte ich was Gescheites gelernt, ja, aber das ist, aber das ist, weil sie so ist, sie wird 90 nächsten Monat. Von daher, ja, aber alle sind zufrieden, alle waren noch sehr stolz auf mich in der Familie und haben mich immer sehr, sehr unterstützt. Auch meine Frau jetzt hat mich auch immer sehr, sehr unterstützt zu der Zeit. Von daher hatte ich ein sehr, sehr gutes Support-System, ja. Und ohne das hätte ich das auch nicht geschafft, auf gar keinen Fall. Ja.
Du warst von 2007 bis 2012 und dann nochmal von 2015 bis 2019 Spieler in Ludwigsburg. Wir haben es schon bei deiner Vorstellung zu Beginn besprochen. Dein Trikot ist retired. Es wird niemand mehr in der Ludwigsburger Mannschaft die Nummer 4 tragen.
Ja.
Ist das die größte Ehre, die einem Spieler zuteil werden kann?
Ja, ich denke schon. Vor allem, wenn man sieht, in den 9 Jahren, in denen ich in Ludwigsburg war, war ich nie der beste Spieler meiner Mannschaft. Zu keinem Zeitpunkt. Nicht eine Sekunde. Ja, aber ich war jemand, der sich einfach aufopferungsvoll dem Team gewidmet hat und Sachen für die Mannschaft gemacht hat und auch hier in der Stadt in Ludwigsburg und im Verein viel geholfen hat und viel gemacht hat und einfach, ich glaube, auch menschlich war einfach, ne? Und dafür wurde ich vom Verein belohnt und habe mich auch sehr, sehr dankbar für. Wie gesagt, ich war nie der beste Spieler. Wir hatten nie einen Titel gewonnen. Trotzdem war es denen wichtig genug oder war es denen wichtig, mein Trikot unter die Hallendecke zu hängen, weil sie mich einfach geschätzt haben und das, was ich getan habe für den Verein und alles geschätzt habe. Und das ist sehr, sehr wertvoll und bedeutet mir natürlich unglaublich viel und ist auch ein bisschen so für die Ewigkeit. Ja, ich meine, Kinder schauen da gerne immer hoch bei jedem Spiel und freuen sich, dass sie mein Trikot da sehen. Und für mich ist es natürlich auch eine Riesensache. Und aus dem Fall würde ich auch sagen, dass es mit die größte Ehre ist, oder wahrscheinlich die größte Ehre ist, die im Spieler irgendwie zuteil werden kann. Denke ich schon, ja.
Du warst dazwischen 3 Jahre unterwegs in Bonn und in Quakenbrück bei den Adelaar Dragons.
Richtig.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man bei einem Club ist und erfährt nach dem Saisonende, hier wird der Laden dicht gemacht? Das hast du ja 2015 bei den Dragons erleben müssen.
Ja, nee, das war wirklich eine extreme Situation, weil das auch irgendwie für mich aus dem Nichts kam, weil das ja ein sehr, wie du weißt, Stefan, ein sehr erfolgreicher Club war, ein sehr guter Verein, sehr gut geführter Verein war, sehr professioneller Verein war und zu den besten 6, 5 in Deutschland gehört hat. Ja, von daher war das für mich sehr, sehr überraschend. Ich war sehr froh, dort zu sein. Ich hatte auch eine gute Zeit da, eine gute Saison. Wir haben leider unsere Ziele nicht erreicht, weil wir viele Verletzungen hatten und wirklich eine schwierige Saison hatten, weil wirklich David Holston, unser Starting Point Guard, lange verletzt war. Anthony King, unser Starting Fünfer, lange verletzt war und dann noch andere verletzt waren. Von daher hatten wir da leider eine schlechte Saison. Aber ich habe gedacht, dass es dann einfach jetzt im nächsten Jahr so weitergeht. Ja? Das war dann wirklich sehr, sehr überraschend. Hat mich für die Leute, für die Fans, alle und für den Ort auch sehr, fand ich sehr schade. Aber wenn man dann im Nachhinein so die Beweggründe vom Herr Kollmann, ich glaube, Herr Kollmann heißt der, ne, Stefan? Ja. Dann irgendwie weiß, dann kann man das auch irgendwie nachvollziehen und verstehen. Aber trotzdem fand ich es schade, ja. Und der Standort war einfach top eigentlich, muss man echt sagen. Es war, wie ich schon gesagt habe, sehr professionell, sehr super geführt. Die Leute waren super, haben sich um einen gekümmert, mich da sehr wohl gefühlt. Von daher war das sehr, sehr schade,
Wie hast du es denn damals erfahren und was waren deine ersten Gedanken?
ja. Wir hatten damals ein Meeting, wir wurden alle zu einem Meeting gerufen, nach der Saison. Ich war damals krank, ich hatte feverisches Drüsenfieber, was zu dem Zeitpunkt noch keiner wusste, aber ich hatte halt kranke Kopfschmerzen und mir ging es echt nicht gut. Und dann haben die gesagt, ey, du musst kommen, es ist ein wichtiges Meeting, alle müssen da sein. Und ich so, ja, okay, ich will keinen anstecken, aber ja, okay. Und dann war ich da und dann haben die uns gesagt, dass sie nicht weitermachen werden. Und mein erster Gedanke war so, warum? Ja, und was war, ich habe auch ein bisschen ganz ehrlich, am Anfang war mein Gedanke, waren wir so schlecht dieses Jahr, dass wir jetzt wirklich hier den Laden dicht machen müssen. Ja. Aber nee, wie gesagt, uns wurden dann die Gründe auch erklärt und es war dann auch irgendwie plausibel. Aber war auf jeden Fall schade nochmal, wie ich gesagt habe, weil es war wirklich ein guter Standort und ich glaube, die BBL vermisst den Standort wahrscheinlich auch, weil es wirklich. Ich meine, Vechta ist jetzt genau nebendran und ist ähnlich, aber trotzdem war das ein sehr, sehr guter Standort und wirklich sehr professionell geführt und jedes Jahr international und echt top. Also war echt alles super dort.
Ja, du warst ja eigentlich safe da. Und dann, was ist dann der nächste Gedanke? Wie mache ich weiter? Wo gehe ich hin? Hattest du schon Angebote? Wie?
Ja, das war dann der nächste Schritt. Ne? Das nächste Schritt dann so, okay, wie geht es jetzt weiter für mich? Was sind die nächsten Schritte meiner Karriere? Weil, wie gesagt, ich war jetzt angekommen bei einem Club, der vom Level her so war, wie ich mich auch selbst gesehen habe, so Top 5, Top 6 Teams in einer guten Rolle, international spielen. Und da habe ich mich auch gesehen, so muss ich ehrlich sagen, als Spieler, ne? Und dann war dann natürlich der nächste Schritt so, okay, aber wie geht es jetzt weiter für mich? Was passiert jetzt mit meiner Familie? Ja, mein Sohn war damals, glaube ich, 2. Von daher, so, jetzt müssen wir wieder umziehen nach einem Jahr. aber ja, das sind so die normalen Gedanken, die man hat als Basketballprofi, das gehört ja dazu.
Du hast in Quakenbrück unter unserem gemeinsamen Freund Ty McCoy gespielt,
Ja.
den du schon aus Ludwigsburg kanntest, wo er dein Co-Trainer war, dann in Quakenbrück dein Head Coach. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, Ty sei so etwas wie ein Mentor für dich. Beschreib doch mal euer Verhältnis.
Also, man muss ja dazu sagen, ich habe ja gegen ihn gespielt. Ja? Das ist ja der erste Kontakt, den ich zu ihm hatte. Ne?
Und das war unangenehm.
Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm, weil er sehr, sehr gut war. Ja?
Ja, genau.
ich muss sogar noch weiter zurückgehen, tatsächlich,
Okay.
weil ich habe ihn spielen sehen, als ich ganz jung war. Ich glaube, in Frankfurt hat er damals gespielt. Ne?
Okay.
Da habe ich ihn spielen sehen. Da warst du der Trainer, Stefan?
Ja.
Ja, da habe ich ihn das erste Mal spielen sehen. Und ich fand halt auch, weiß ja selber, wie er war, ne? So vom
Ja.
Spieler her, so einfach smooth und einfach fun to watch, ja? Einfach ein guter Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler, ja? Und ich so, ey, der gefällt mir, den finde ich nice, geiler Spieler, so. Und dann musst halt irgendwie, wenn du Ty spielen gesehen hast, waren deine Augen, also für mich zumindest, waren sie bei ihm so, ne? Also, was macht der, ne? Weil er halt so, wie, er hieß nicht umsonst The Cat, ja? Weil er so geschmeidig war und einfach so einfach Game hatte, ne? Und athletisch und wie auch immer von der, ich fand ihn als Spieler schon unglaublich bemerkenswert. Und dann habe ich, wie gesagt, gegen ihn gespielt. Und er hat mir ein paar Buckets im Post gegeben damals, ja, so ein paar Fadeaways und was weiß ich was. Und ich denke so, ey, das ist schwer zu verteidigen. Und ich war halt so ein Verteidiger, der halt Leute stoppen wollte. Das war immer meine Aufgabe. Und ihn habe ich nicht wirklich gestoppt bekommen. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Aber da auch schon immer im guten Austausch gewesen, auch im Spiel. Und er war nicht so einer, der irgendwie arrogant war oder irgendwie Arschloch war oder irgendwie sowas, sondern immer sehr angenehm und sehr höflich und sehr korrekt und auch zu mir als junger Spieler immer sehr korrekt, hat mir dann noch Tipps gegeben nach dem Spiel und so, wirklich, das war echt top, also wirklich unglaublich. Und dann, wie gesagt, ist er dann bei mir Assistant Coach gewesen in Ludwigsburg und da habe ich mich ungemein gefreut und da haben wir unglaublich gutes Verhältnis zueinander gehabt. Der hat mir unglaublich viel geholfen, der hat viel Video mit mir geschaut, der hat viel mit mir individuell gearbeitet, der hat das Erste, was er zu mir gesagt hat, werde ich nie vergessen, egal, was du machst, wenn du auf der Bank bist, du sitzt genau neben mir. So, ja, so. Ich musste, und das war auch so, ne? Anfang des Spiels, ich saß neben Ty. Ausgewechselt worden, sauer, ich saß neben Ty. Egal, was war, ich saß vorne an der Bank und war neben ihm, ja, und er hat mit mir gesprochen, hat gesagt, hier, und hat mir Sachen erklärt, auch während dem Spiel, hat mich gecoacht, ne? Und da haben wir halt wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Und dann, als er Head Coach wurde, wollte ich unbedingt für ihn spielen. Ich hätte auch in Bonn bleiben können, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich auch sehr gerne war und was vom Level ähnlich war wie Quakenbrück eigentlich. Aber ich wollte unbedingt für Thai spielen. Unbedingt. Und deswegen bin ich dann auch nach Quakenbrück. Ja, aber ja, er ist einfach menschlich und fachlich auch unglaublich gut. Wir sind jetzt mittlerweile sehr gut befreundet. Wenn ich einen Rat brauche, rufe ich ihn an. Wenn ich Hilfe brauche, rufe ich ihn an. Wenn ich einfach reden möchte und lachen möchte, rufe ich ihn auch an. Von daher, wir sind im engen Austausch und ich bin ihm sehr dankbar. Ich bin, wie gesagt, wir sind sehr gut befreundet mittlerweile und ich möchte ihn auch nicht missen in meinem Leben. Ja? Und er war sehr, sehr wichtig und eine sehr prägende Person für mich, ja? Weil ich auch in den Jahren, wo er dann mein Assistant Coach war, auch wirklich den richtigen Durchbruch so von Ergänzungsspieler zu richtigen Spieler bekommen habe. Ja? Und da hat er einen sehr, sehr großen Anteil dran und ich bin, wie gesagt, ihm für immer dankbar dafür, das weiß er auch. Und ja, ohne seine Hilfe weiß ich nicht, ob ich jetzt so eine Karriere gehabt hätte.
Ich denke, dass du wahrscheinlich auch eine besondere Beziehung zu JP hast.
Ja, er ist auch wie ein Mentor für mich, muss ich sagen. Ja, das ist auch auf jeden Fall so, ja.
Ja, genau. Er kommt jetzt zurück nach Ludwigsburg und du gehst nach Crailsheim. Wie war denn euer Austausch vor dieser Entscheidung?
Ey, das ist unglaublich. Also für mich war das unglaublich, ne? Ich habe ihm gesagt, ey, JP, ich habe eventuell Interessen von Leuten, die mich, der sagt, so mach's. Du solltest das machen. So, da hat er gesagt, ey, ich möchte dich liebend gern hier haben. Ja, das weißt du. Und ich arbeite liebend gern mit dir, das weißt du. Und für den Verein wäre es auch super, wenn du hier wärst. Und alles wäre, also alles ist gut. Jetzt nicht sagen, aber wenn du die Möglichkeit hast, auf dem Level Head Coach zu sein, ich glaube, du bist bereit. Ja, und ich glaube, du solltest das machen. Für dich und für deine Entwicklung. So. Das hat er zu mir gesagt. Und das ist natürlich, also für mich war es eine Win-Win-Situation. Ich hätte hier bleiben können und mit ihm weiterarbeiten können und irgendwie weiter Schritte machen können und wieder was Neues lernen können wahrscheinlich, ja. Aber wenn er dann auch sagt, dass er glaubt, dass ich bereit dazu bin und dass ich die Challenge annehmen soll und sowas, war es dann auch für mich einfach, natürlich den Schritt dann nochmal zu gehen, ja. Und da bin ich auch ihm dankbar, weil er hätte auch sagen können, ich habe noch ein Jahr Vertrag gehabt, eigentlich in Ludwigsburg. Er hätte auch sagen können, ey, nein, du musst hier sein bei mir und keine Ahnung. Aber er hat sich wirklich da komplett auf meine Seite gestellt, also komplett selbstlos, so einfach nur die Situation betrachtet von außen und hat mir seinen Rat gegeben, dass er glaubt, dass ich bereit bin, dass ich machen sollte. Und das ist, das zeigt aber auch die Beziehung, die wir haben, ja, die wir beide haben. Er hat damals auch zu mir gesagt, dass er glaubt, ich sollte nicht mehr spielen und Trainer sein. Ja, von daher, was auch ein hartes Gespräch war, ja. Aber im Endeffekt bin ich ihm dafür auch dankbar, weil es auch da die richtige Entscheidung für mich war. Ne? Von daher, ja. Sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ja, das Gespräch war sehr interessant.
Da beantwortest du fast meine Frage, die ich hatte. Denn seit 2016 bist du ja schon irgendwo Trainer, hast den B-Schein gemacht, also in relativ jungen Jahren. Sind solche Menschen wie McCoy und Patrick dann tatsächlich so Impulsgeber für diese Gedanken, dass du unbedingt Trainer werden wolltest?
Ja, und auch mein Jugendtrainer. Ich hatte in der Jugend den Herr Zalonis, heißt er, aus Speyer, der bei uns sehr, sehr, alle, ich glaube, alle, die aus Speyer in der Bundesliga waren, gibt ja einige, obwohl Speyer jetzt nicht.
Konstantin Zalonis.
Genau. Ja, genau. Und der ist bei uns in Speyer sehr, sehr prägende Figur gewesen, sehr, sehr wichtiger Trainer und war auch für mich mein erster Jugendtrainer. Und der war für mich sehr, sehr wichtig, weil er mich wirklich so unter den Arm genommen hat und mir viel beigebracht hat, mir viel gezeigt hat, aber sich auch für mich als Mensch interessiert hat und irgendwie mir geholfen hat, irgendwie. Ich, wie gesagt, ich bin ohne Vater groß geworden, denn mein Vater war relativ früh weg. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater war in Amerika, meine Mutter war alleinerziehend und deswegen waren meine Trainer immer für mich so ein bisschen wie Vaterfiguren, ne? So prägende Figuren in meinem Leben. Ja? Und das, er war dann wirklich jemand, der sich so um mich gekümmert hat, der mich unter den Arm genommen hat, der mir so ein bisschen, der auch streng zu mir war und auf mich auch richtig angemeckert hat oft, ja. Aber der mir wirklich geholfen hat und ich habe immer gesagt, so, ich möchte das auch für Leute sein. Ja? Ich möchte dann auch jemand sein, der irgendjemandem helfen kann, im Leben voranzukommen, im Sport voranzukommen, seine Ziele zu erreichen und irgendwie das Beste aus jemandem rauszuholen, ja. Und deswegen, die drei Personen waren auf jeden Fall sehr, sehr prägend da für mich und deswegen möchte ich auch Trainer sein und deswegen bin ich gern Trainer und deswegen lebe ich das Trainersein auch so sehr. Und ja, die sind da schon sehr, sehr wichtig, die drei, ja.
Jetzt hast du gesagt, JP hat gesagt, dass du ready bist. Das ist ja keine Meinung, mit der er alleine steht. Ich habe es ja schon vorher gesagt, der Name David McRae fiel eigentlich immer relativ häufig, wenn es darum ging, dass irgendwo Headcoach-Stellen zu besetzen sind. Crailsheim, da bin ich ziemlich sicher, weil ich auch von anderen Interesse weiß, kann nicht der einzige Interessent gewesen sein. Wie viele Clubs haben denn bei dir nachgefragt vor dieser Saison?
Also so richtig nachgefragt haben tatsächlich nur zwei, ja. Aber natürlich gab es mehr Interessen und irgendwie kurze Gespräche oder sowas. Aber jetzt, als es konkreter wurde, wurde es wirklich nur mit zweien. Und ja, das ist schön, wenn man gewollt wird und schön, wenn da irgendwie Leute Interesse an einem haben. Das bestätigt einfach nur die Arbeit, die ich irgendwie die letzten Jahre gemacht habe oder die wir die letzten Jahre auch hier also in Ludwigsburg gemacht haben, weil wir da auch wirklich erfolgreich waren und eigentlich immer überperformt haben, muss man ja sagen. Und das ehrt natürlich einen, ja. Und ich bin auch dankbar dafür, für das ganze Interesse und so. Und ich habe mich dann auch, glaube ich, jetzt richtig entschieden, um nach Crailsheim zu gehen, ja.
Wie viel John Patrick Basketball werden wir denn unter dem Head Coach David McRae erleben?
In der Verteidigung auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie gesagt, ich glaube an das Verteidigungssystem. Ich glaube, Johns Defensivsystem ist das Beste, in dem ich jemals gespielt habe, auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Für mich, ich glaube da ungemein dran. Ich habe jahrelang darin gespielt. Ich habe die letzten 5 Jahre gecoacht. Und ich, wie gesagt, ich glaube da dran und ich kann es auch einfach sehr, sehr gut coachen. Von daher wird es auf jeden Fall so sein, dass wir über das ganze Feld verteidigen werden. Wir werden aggressiv verteidigen. Wir werden Verteidigung als Fokus haben, auf jeden Fall. Wir werden eine Defense-First-Mentality haben als Mannschaft. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr John Patrick-lastig, ja. Das wird auf jeden Fall so sein, ja.
Und beschreib mal darüber hinaus deine grundsätzlichen Vorstellungen als Head Coach.
Ja, ich möchte schnell spielen. Wie gesagt, ich möchte aus einer guten Verteidigung schnell nach vorne spielen. Ich glaube, das ist einfach moderner Basketball, ist Full-Court-Basketball. Und ich glaube, daran, dass man im Full Court spielen muss, sowie offensiv, sowie defensiv. Und im Halbfeld möchte ich einfach eine Team-Basketball spielen. Ja? Ich möchte, dass meine Spieler füreinander spielen, dass sie den Ball bewegen, dass sie sich bewegen, ja, flexibel sind, auch viel kreativer, auch viel Freiheiten haben, offensiv kreativ zu sein, aber dass immer der Teamgedanke im Vordergrund steht und dass sie füreinander spielen, auf jeden Fall. Ja? Und das ist so die Grundidee, die wir haben.
Natürlich warst du auch Head Coach in der Jugend. Jetzt warst du aber lange
Ja.
Assistant Coach bei den Großen, sage ich jetzt mal. Und jetzt bist du in vorderster Front. Du bist Head Coach eines Profiteams. Gibt es etwas, vor was du richtig Respekt hast? Glaubst du, dass alles so weitergeht? Oder hast du auch so ein bisschen, ja, eine Nervosität, weil es doch was anderes ist, weil du in einer anderen Verantwortung bist?
Bisher nicht. Ich bin aber auch so viel beschäftigt, dass ich gar nicht wirklich viel drüber nachdenken kann. Ja, ich glaube, Stefan weiß ganz genau, wovon ich spreche. Sobald du das irgendwie offiziell gemacht wird, dass du Head Coach bist, dann wirst du bombardiert von Nachrichten, von Agenten und von Spielerberatern und wie sie nicht alle heißen. Ja, und dann beginnt die Arbeit natürlich. Ja, man muss jetzt eine Mannschaft zusammenstellen. Ich hatte nur einen Spieler unter Vertrag für die nächste Saison. Das heißt, ich muss 11 Spieler verpflichten. Das heißt, es ist viel Arbeit. Da bin ich dran. Und bisher hatte ich noch nicht wirklich so die Zeit, so zurückzuschauen, also so zu schauen und sagen so, ah, okay, jetzt, ja, okay, was passiert jetzt? Sondern ich nehme alles, wie es kommt, ja. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, es ist ja nicht so, dass ich noch nicht im Profigeschäft gearbeitet habe oder nicht weiß, was mich erwartet, sondern ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Ich weiß ganz genau, wie ich die Sachen angehen möchte und wie ich es machen werde. Und ich glaube, solange man sich da im Klaren ist und alles gibt und die Arbeit sprechen lässt und dann ist alles in Ordnung, ja. Ich glaube, viele verlieren sich immer so ein bisschen in dem, was passiert, wenn. Soweit denke ich nicht. Ich probiere einfach nur, das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Hart zu arbeiten, die Mannschaft jetzt zusammenzustellen, wenn wir dann die Mannschaft zusammen haben, hart mit denen in der Halle zu sein und mit denen zu arbeiten und die besser zu machen und das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Und alles andere probiere ich mich nicht mit zu beschäftigen, was schwierig wird, aber was auf jeden Fall mein Anspruch ist, mich nicht damit zu beschäftigen, ja.
Da hat man halt eben ein bisschen gefragt, was deine Trainerphilosophie ist. Wie bist du denn als Mensch? Du hast eben mal gesagt, dein Jugendtrainer war mal streng zu dir. Wenn man dich so erlebt, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass du mal einen zusammenscheißt. Du bist ja so ein
Ah,
positiver
doch.
Typ.
Ah, doch. Ich bin positiv, ich bin ehrlich,
Ja.
aber manche Sachen kann ich nicht akzeptieren oder werde ich nicht akzeptieren und dann wird auch ganz klar kommuniziert, dass das nicht akzeptiert wird.
Wie
Ja.
denn? Wie kommunizierst du
Das ist mir
das?
wichtig, dass. Oh ja, das, ich glaube, wenn du meine Spieler fragst, die werden dir das sagen. Ja? Natürlich bin ich fröhlich und habe gern Spaß und möchte auch, dass meine Spieler Spaß haben. Weil im Endeffekt, wir machen Sport, ja, und Basketball ist ein Spiel, ja. Und spielen bei Definition kann man nur, wenn man Spaß hat, ja. Von daher ist das trotzdem noch die Essenz vom Spiel, aber wir sind hier in einem knallharten Profigeschäft und da müssen trotzdem Regeln befolgt werden und man muss miteinander, im Miteinander müssen Regeln da sein, die müssen befolgt werden. Und wenn da jemand aus ein bisschen aus der Strenge ist, da wird es auch ganz klar angesprochen und klar bestraft. Also ich bin auch, so sehr ich eine frohe Natur bin und gerne gute Zeit habe, so sehr bin ich auch ein Disziplinarfreak. Also Disziplin ist mir sehr wichtig. Ich bin Militärkind, mein Vater war Soldat. Von daher sind mir da auch viele Tugenden sehr, sehr wichtig. Und also keine Sorge, ich kann auch Leute anschreien und anmeckern und das wird man auch sehen. Aber ich glaube, trotzdem bin ich, wer ich bin. Und bin, wie du schon gesagt hast, ein positiver Mensch, eine frohe Natur. Aber beim Coachen kann ich auch anders. Ja. Aber ich hoffe, ich muss nicht anders, weil dann funktioniert alles.
Wenn man dich so erlebt, bist du ja eigentlich die geborene Coaching-Persönlichkeit. Du hast gesagt, in diesem einen Gespräch mit JP hat er dir eröffnet, dass das für sinnvoller erachtet, dass du nicht mehr spielst, sondern Coach wirst. Inwieweit war das denn für dich vorprogrammiert? Gab es vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt deiner Spielerkarriere den Moment, wo du gesagt hast, also wenn ich nicht mehr selbst auf dem Feld stehe, dann will ich zumindest am Seitenrand coachen?
Also ich habe das tatsächlich schon relativ früh gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich habe, wie gesagt, als junger Spieler schon bei Camps ausgeholfen und sowas und war da schon immer irgendwie so immer dabei und es hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann bei, wer weiß selber, ist es, wenn man Spieler ist, macht man ab und zu so Schulevents oder irgendwas und ich wurde immer hingeschickt und alle haben mich immer hingeschickt und ich habe auch immer kleine Jugendmannschaften gecoacht oder ausgeholfen oder irgendwie sowas, so Schulturniere ausgeholfen. Und das hat mir immer ungemein Spaß gemacht, ja. Und von daher war das so ein relativ früh Abschluss. Deswegen habe ich auch so früh meine Lizenz schon gemacht, weil ich immer gesagt habe, ey, das ist, da sehe ich mich. Und das möchte ich auf jeden Fall nach meiner Spielerkarriere machen. JP hat auch immer zu mir gesagt, er glaubt, dass ich ein besserer Trainer bin, als dass ich Spieler war. Das heißt ja schon was, weil ich glaube, ich ganz okay als Spieler war. Von daher, ja, das war schon immer so ein bisschen vorprogrammiert und auch immer so mein Weg und meine Idee, nach der Karriere Trainer zu sein, auf jeden Fall,
Hast du jetzt einen Karriereplan? Der erste Schritt
ja.
ist jetzt ein bisschen gemacht, so Head Coach, Profimannschaft. Hast du da
Genau.
Pläne oder lässt du alles auf dich zukommen?
Ja, also ich glaube, man hat keine andere Wahl, außer alles auf sich zukommen zu lassen. Das Basketballleben oder die Basketballwelt ist so schnelllebig. Da kann so viel passieren und so schnell so viel passieren. Man muss wirklich von Jahr zu Jahr denken. Wir Trainer müssen von Training zu Training und von Spiel zu Spiel denken. Von daher kann man gar nicht so viel planen. Es ist schwierig, gerade als Trainer. Natürlich möchte ich, wenn ich jetzt in der Traumwelt sagen würde, ich möchte die nächsten 20 Jahre Head Coach auf einem hohen Niveau sein und hoffentlich gehen die Schritte natürlich immer weiter. Aber wie schon gesagt, im Profi-Basketball zu planen ist unmöglich. Ich nehme jetzt die Herausforderungen, die ich jetzt habe, nehme ich an, ich freue mich drauf. Ich habe richtig Lust, ich freue mich auf Crailsheim. Ich freue mich auf die Aufgabe, die ich da habe. Wir werden das Ziel haben, wieder aufzusteigen. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber wie gesagt, ich freue mich darauf und habe richtig Bock, dass es losgeht. Ja.
David, du hast schon erwähnt, Familie ist dir extrem wichtig. Deine Frau, dein Sohn, deine Tochter.
Ja.
Du hast erwähnt, dass du zum Entspannen auch gerne spazieren gehst, das dann auch entsprechend mit Musik verbindest. Bist du auch jemand, der liest, der gerne Filme schaut? Oder ist es bei dir eher wirklich so die Familie und die Natur?
Also das hauptsächlich, was ich mache, um runterzukommen, ist Familie, auf jeden Fall. Ich mache auch Sport, also ich mache Krafttraining. Das brauche ich auch ab und zu, um mich auszupowern, weil ich habe viel, viel Energie. Wenn ich die nicht rauslasse ab und zu mit Sport, dann nerve ich meine Familie nur, weil ich irgendwie zu viel Energie habe. Von daher bin ich auch da, mache ich sehr viel im Sport, aber auch, ich lese auch, klar. Jetzt gerade im Moment weniger, weil ich wirklich viel vorm Computer sitze und mir Spiele anschaue und aber natürlich, ich möchte mich immer weiterbilden. Ich bin, wie gesagt, ich bin wissbegierig. Ich möchte immer was Neues dazulernen. Und ich glaube, wir alle Menschen, aber gerade wir Trainer müssen immer dazulernen. Und wenn man so viel mit Menschen zu tun hat, über Menschen kann man nie genug lernen. Von daher bin ich da sehr, sehr wissbegierig, wie gesagt, und möchte immer was dazulernen. Ne? Und das ist mir auch wichtig, ja, dass ich dann auch mich auch le dass ich lese, dass ich mich weiterbilde, dass ich irgendwie vorankomme mit allem, ja.
Bist du politisch interessiert?
Das ist tatsächlich was, wo ich mich probiere, nicht mit viel zu beschäftigen. Ich glaube, manchmal ist das nicht immer richtig, dass ich da so ein bisschen außen vor bin oder nicht außen vor, würde ich nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich nicht wählen gehe oder mich nicht informiere oder irgendwie sowas, so ist es nicht. Aber ich probiere immer, wie kann ich das sagen, meine Meinung oder so jetzt nicht unbedingt jedem irgendwie aufzuzwingen oder jedem irgendwie zu sagen, sondern ich habe eine Meinung zu vielen Sachen, ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedem irgendwie unbedingt meine Meinung zuteilen muss zu gewissen Themen. Ja? Aber ich finde das trotzdem wichtig, dass Leute das tun, dass man eine Diskussion hat, dass man sieht, dass es im Land, in unserem Land irgendwie jetzt irgendwie vorangeht und besser wird wieder. Und von daher, aber ich tue mich da jetzt nicht so groß dran beteiligen, muss ich sagen. Ja.
Ein großes Thema in unserem Podcast ist immer auch die Kulinarik. Kannst du kochen? Kochst du öfters mal für die Familie oder liegt das alles in den Händen deiner Frau?
Meine Frau würde jetzt sagen, ich kann nicht kochen und ich koche nicht, aber ich kann kochen. Und meine Kinder werden bestätigen, dass ich ein bisschen kochen kann. Wenn Ferien sind und meine Frau, die auch arbeitet, nicht zu Hause ist, dann bin ich für das leibliche Gut der Familie zuständig. Und dann ist noch keiner vergiftet worden und jeder hat gesagt, es schmeckt bisher. Von daher
Was?
kann ich sagen, nein. Es gibt tatsächlich sogar zwei, drei Sachen, die ich so gut kann, dass meine Kinder sagen, dass ich es besser kann als meine Frau. Ja.
Fischstäbchen.
Beispiel. Ich mache sehr, sehr guten French Toast. Ja. Sehr, 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 sehr guten French Toast. Ja. Und meine
So.
Kinder sind davon, sagen, es ist das beste Frühstück, was es gibt, wenn Daddy French Toast macht. Von daher, das ist jetzt auch nicht schwer, aber ich habe trotzdem habe ich es gut drauf.
Wow.
Gibt es einen Ort auf der Welt, den du unbedingt mal sehen möchtest?
Ich möchte unbedingt mal nach Afrika. Ich war noch nie da. Das ist auf jeden Fall was, aber auch Südamerika. Also es gibt viele, es ist nicht so, dass ich sage, ein gewisser Ort, wo ich unbedingt hin muss, aber ich möchte die Welt sehen. Ich meine Frau sagen immer, dass wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind, dass wir eine Weltreise machen und uns alles anschauen und einfach mal nochmal als Ehepaar nochmal was nur wir beide zusammen machen können. Das ist so, was wir machen wollen. Und ja, wie gesagt, ich möchte die Welt sehen, ich möchte neue Kulturen kennenlernen, ich liebe neue Kulturen kennenzulernen, ich mag es auch, neue Leute kennenzulernen. Von daher bin ich da immer, ich bin wie immer offen für alles und deswegen bin ich da schon sehr, sehr begeistert für, ja, und möchte auf jeden Fall vieles noch erleben und kennenlernen und sehen, ja.
Wie schaffst du es, so positiv zu sein? Es gibt ja auch viele Grießkrämer, gerade wir Deutschen sind ja, wir stehen ja manchmal schon genervt auf und gehen auch genervt wieder ins Bett. Kannst du dem mal so, ja, so ein Energie rüber schicken? Wie machst du das?
Perspektive ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, wir verlieren uns manchmal alle so ein bisschen in unseren Problemen, in unserem Alltag, ohne dann wirklich zu sehen, dass das Problem, was ich habe, eigentlich ein sehr, sehr kleines Problem ist, verglichen zu einem Problem, was viele andere Leute haben. Ich weiß viele Sachen zu schätzen oder probiere Sachen zu schätzen, zu wissen, die manche nicht zu schätzen wissen. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie aus ärmlichen Verhältnissen komme und viele Sachen nicht hatte oder sowas, so ist das gar nicht. Sondern meine Mutter hat mir einfach auf dem Weg mitgegeben, dass nicht alles selbstverständlich ist. Ne? Und dass es viele Menschen gibt, die kein fließendes Wasser zum Beispiel haben oder die keinen Strom haben oder die kein Essen haben oder nicht wissen, wo das nächste Essen herkommt. Ja? Und dann ist so ein Problem bei der Arbeit, ja, was man hat, wo man gutes Gehalt für bekommt und irgendwas und es einen so stresst, ist dann verhältnismäßig klein zu dem Problem, was eine Person hat, die nicht weiß, was das nächste Essen ist oder wo es fließendes Wasser gibt. Ja? Und ich glaube, Perspektive für uns alle Menschen hilft. Ja? Und dann sieht man, dass die Probleme, die man hat, vielleicht wirklich nur sehr, sehr klein sind und eigentlich auch einfach lösbar sind, anstatt uns da so drin zu verlieren. Ja? Und so lebe ich eigentlich. Ja? Ich probiere einfach immer nur, ich selbst zu sein, eine gute Zeit zu haben und Spaß zu haben. Und selbst wenn ich auch Probleme habe, wie jeder andere auch hat, ja, dann probiere ich mir immer selbst Perspektive zu geben und zu sagen, so, ey, ist das wirklich jetzt so schlimm? Oder kann ich das handeln irgendwie? Ja? Oder wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Bin ich jetzt deswegen grießcremig den ganzen Tag? Oder akzeptiere ich so, wie es ist jetzt gerade? Ja, probiere eine Lösung zu finden, aber lass davon mir nicht den ganzen Tag versauen. Ja? Und so probiere ich irgendwie durchs Leben zu gehen. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert bisher und werde auch so weiter durchs Leben gehen. Ja?
Das ist eigentlich ein großartiges Schlusswort für diese Folge des Podcasts, David. Ganz, ganz lieben Dank.
Sehr, sehr
Das
gerne.
war
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
sehr, sehr schön, sehr, sehr toll. Wenn mich jetzt Leute befragt hätten, was traust du David McRae als Coach zu, hätte ich immer
Okay.
schon gesagt, relativ viel. Nach diesem
Oh,
Podcast
danke.
aber bin ich überzeugt,
Ach,
dass du
danke.
einen ganz großen Weg als Head Coach nehmen wirst.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Stefan. Das bedeutet mir viel auch von dir, ja, weil du ja auch lange in dem Geschäft gearbeitet hast und ganz genau weißt, wie unser tägliches Brot oder unser tägliches Business aussieht. Ja, das weißt du ja am besten. Ja. Dankeschön, vielen Dank.
Nein, das war wirklich eine ganz tolle Folge.
Dankeschön, danke.
Wünschen dir viel Erfolg. Grüße an die
Vielen, vielen
Familie.
Dank, danke.
Bleib bitte so positiv und bleibt auch bitte auch alle gesund.
Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Dankeschön. Danke.
Sehr gerne. David, bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Du beruhigst deinen Hund weiterhin, Stefan. Das war unsere Folge Talking Football mit David McRae. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und
David Marty McRae, so viel Zeit muss sein.
natürlich, verzeihung. Das haben wir gelernt heute, nicht nur das. Das war Talking Basketball. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen.